Es ist auch die längste Lehreinheit, die Jesus hinterlassen hat über den Heiligen Geist. Und lasst das mal einfach so auf euch wirken. Das ist erstmal nur ein Übersichtstext. Johannes 16 ab Vers 7. Es ist euch gewinnbringend, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, das ist der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Mir kam es ins Herz, mit etwas Humorvollem zu beginnen, weil diese Geschichte eigentlich uns Menschen sehr abholen kann. Ich saß mit 4 Geschäftsleuten in einer Seminarpause in der Schweiz bei Zürich zusammen und wir sprachen über dies und das und ich fragte dann den einen Geschäftsmann, der mir erzählt hat, dass seine Ehe kaputt gegangen ist, woran das denn geschehen ist. Und dann sagte er Folgendes. Ich lese Ihnen mal was vor, Pastor Elze. Und das hat er mir dann zugeschickt. Kommt ein Ehemann zur Polizei. Ich möchte eine Vermisstenanzeige erstatten. Meine Frau ist gestern zum Shopping in die Stadt gefahren und ist nicht wieder nach Hause gekommen. Der Polizeibeamte: Wir brauchen eine Personenbeschreibung. Wie groß ist Ihre Frau? Der Ehemann: Weiß ich nicht, habe ich nie nachgemessen. Der Polizist: Ist sie schlank, vollschlank, korpulent? Ehemann: Schlank, nee, eher vollschlank, ja fast schon korpulent. Ich weiß es nicht recht. Polizist: Augenfarbe. Ehemann: Habe ich nie drauf geachtet. Polizist: Haarfarbe. Ehemann: Wechselt ständig. Polizist: Welche Kleidung trug Ihre Frau, als Sie zuletzt gesehen haben? Ehemann: Ich meine ein Kleid oder doch eine Jeans und Pulli? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Polizist: Ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW in die Stadt gefahren? Ehemann: Mit meinem metallisch schwarzen Audi A8 mit 3,0 Liter V6 Motor, 333 PS, 8 Stufen Triptonic Automatik mit LED Xenonlicht, 20 Zoll Alufelgen im Propeller Design und 2,75er Breitreifen, Panorama Schiebedach, Navi Alcantari Ledersitze und hat an der Fahrertür einen klitzekleinen Kratzer. Plötzlich muss der Mann ganz bitterlich weinen. Polizist: Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Ihr Auto finden. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass ich als Pfingstler oft eingeladen werde, auch von anderen Kirchen, und man brummt mir immer das Thema des Heiligen Geistes auf. Ich sage dann manchmal ganz vorsichtig und demütig: Wir Pfingstler können auch noch über was anderes predigen. Aber es ist so, dass in manchen Kirchen und Gemeinden die Kenntnis über den Heiligen Geist recht dürftig ist. Manche denken, das ist so eine Art Lautsprecher Gottes oder ja irgendwie so eine mindere Kraft im Rahmen der großen Dreieinigkeit. Da ist Gott Vater und da ist Jesus unser Erlöser, aber der Heilige Geist. Das ist auch so ein bisschen Erbe aus der Reformation. Luther, 500 Jahre haben wir bedacht und wir kennen es ja aus seinen Artikeln über Gott Vater und Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius. Da kommen die Details wie der Typ hier beim Auto. Das ist alles dann drin. Und dann kommt der dritte Artikel über den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Punkt. So wie der Ehemann. Ich habe eine Frau. Die ist weg. Und ich meine, dass die Beschäftigung mit dem Heiligen Geist fast eine heilige Verpflichtung ist für jeden Christen und natürlich für jede Gemeinde, für Mitarbeiter, für alle, die im Reich Gottes mitmachen wollen. wenn diese Begehrlichkeit, diese Begehrlichkeit nachlässt, dann glaube ich, werden wir nicht in das Erbe oder uns in dem Erbe bewegen, das uns der Heilige Geist letztendlich zeigen will. Er soll uns begleiten durch dick und dünn, denn das Wort Gottes, das er uns öffnet als Offenbarung, zeigt ja, dass das Leben Höhen und Tiefen haben kann. Aber selbst im finsteren Tal des Todesschattens wird uns die Nähe unseres Hirten zugesagt durch den Geist Jesu, dann ist er bei uns und tröstet uns. Der Heilige Geist hat fraglos den Auftrag, sich um uns Christen zu kümmern. Die Frage ist nur, mögen wir es, wenn sich da einer einmischt in unser Leben und lassen wir es zu, dass er sich um uns kümmert? Wer also Kinder großgezogen hat, weiß, dass das gar nicht so leicht ist mit dem sich kümmern. Besonders ab so gewissen Altersstufen. Wenn der Dreijährige dann versucht, seine Schuhschleife zuzumachen und kann alleine und du willst los mit der Familie und er sitzt da auf der Treppenstufe und fummelt da rum und die Minuten gehen dahin. Also man muss manchmal wirklich meisterlich sein, um auch Menschen zu helfen. Das betrifft auch die erwachsenen Menschen. Und wenn denn Menschen Christen werden, brauchen sie ja eine Riesenportion an Hilfe, an Anweisung, ob die sie annehmen, Fragezeichen. Ich beobachte, dass wir mehr oder weniger als Pfingstbewegung durch den Namen verdonnert sind, hierfür offen zu sein. Aber was die Alltagsführung betrifft und die Fähigkeiten des Heiligen Geistes im Alltag, erscheint es mir so, dass wir zwar um seine Existenz wissen, aber wir suchen alle unser Auto, dass wir im Detail kennen und planen. Ich meine unser Leben. Wir wollen uns leben. Wir wollen unseren Anspruch auf ein glückliches, erfülltes Leben im Visier halten. Und wir haben genau unsere Vorstellung, jetzt nicht Metallicreifen und so weiter, sondern das sind dann andere Vorstellungen, wie unser Leben zu laufen hat. Aber der, der eigentlich uns begleiten soll und die Pläne unseres Herrn Jesus Christus mit unserem Leben, der ja der Erzhirte ist, hier umsetzen soll auf dieser Erde, der schießt wirklich quer nach unserem Gefühl, nach unseren Vorstellungen. Und wir sind manchmal überrascht, wenn wir uns ihm wirklich hingeben, was er uns alles zumutet, aber dahinter steckt eine höhere Pädagogik. Ich habe mich mit Paulus trösten lassen, der einmal gesagt hat, dass unser natürlicher Mensch, im Deutschen benutzen wir das Wort Fleisch, dass das Fleisch gegen das, was vom Geist ist, ist. Das heißt, jeder Christ, egal wie brav er aussieht, hat ein Grundpotenzial, das eigentlich gegen den Heiligen Geist ist. Das trägt er in sich. Das Fleisch, oder ich nehme lieber die Begrifflichkeit, der natürliche Mensch ist gegen das, was vom Geist ist. Es ist eben spirituell. Man kann es gar nicht in unseren Breitengraden oft genug sagen, dass unsere Erziehung, mit der wir groß geworden sind, und ich rede jetzt auch besonders von der Bildung, die wir durchlaufen haben, die ja zunehmend das Religiöse nur noch als Wissenschaft maximal behandelt und die Spiritualität verdächtig findet. Ich habe also mit Polizeipräsidenten gesprochen, als ich da in der Okkultszene tätig war, um da mal ein bisschen Licht reinzubringen. Die haben mich ausgelächelt. Und sagt, also Herr Elze, die Spukerei, das ist doch Fantasie eines Menschen. Und wenn man dann noch spricht davon, dass der Heilige Geist einen führt und man seine Stimme hört, ist man sowieso pathologisch verdächtig. Das ist so eher Richtung Psychiatrie, wenn man da eine Stimme hört. Und in diesem Bildungssystem wächst du auf und bist, ob du es wissen willst oder nicht, sehr materialistisch, ja, auch tendenziell kapitalistisch erzogen. Das, wenn man das hat, stellt man was dar. Und ich wünschte, die Augen unseres Herzens würden an diesem Seminar für einen Moment geöffnet werden, um diese geplante Grundversorgung unseres Lebens, vielleicht auch noch Überversorgung unseres Lebens, mehr im Kühlschrank als wir brauchen und so weiter, mal mit dem Reichtum oder der Armut der Spiritualität unseres Geistes zu vergleichen. Das kann der Heilige Geist tun. Ich habe dafür gebetet auf dem Weg hierher. Öffne doch die Augen der Herzen derjenigen, die dich wirklich wollen, damit sie ihre Bedürftigkeit sehen. Mir steht vom letzten Wochenende, da war ich auch Samstag und Sonntag in einer BFP-Gemeinde und hatten einen schönen Auftaktgottesdienst. Und dann sitzt der Pastor mit seiner Frau zum Mittagessen da im Hotel, wo ich untergebracht war, mir vis-à-vis. Und sie hatten das Thema Komm, Heiliger Geist. Und ich musste ihnen einfach auch mal zeigen, dass er schon ganz schön da ist. Es gibt so viele schöne Grundlagen, vielleicht kommen wir dazu an diesem Wochenende, die euch mal aufzuzeigen. Eigentlich müssten wir mal dahin kommen, wo der Heilige Geist ist. Wir möchten ihn gerne so als unseren Helfer haben und als unseren Segner und als Lautsprecher Gottes. Würde niemand sagen von euch, da seid ihr pietätisch gut erzogen, aber na, ihr wisst schon, unser natürlicher Mensch würde doch schon gerne die Richtung bestimmen und dann, Herr, komm bitte und segne mich und führe mich auf meinem Weg. Hätten das alle unsere Missionare getan, wäre das Reich Gottes nicht so ausgebreitet auf dieser Welt. Aber da, wo sich Menschen dieser Leitung des Heiligen Geistes hingeben, da geschieht das Übernatürliche. Na, ich bin da jetzt im Hotel, gedanklich, da sitzt dieses Ehepaar um die 40, haben eigentlich eine schöne Gemeindeentwicklung in den letzten 10 Jahren erlebt, aber irgendetwas hat sie umgehauen. In dem Gottesdienst davor war in dieser 100-Mann-Gemeinde, schätze ich mal, wohl, das war auch, ja, komm mal, ihr Geist, da geht ja ein Atheist nicht hin, also eine fromme Sache, lauter Christen. Und der Heilige Geist sagte mir, dass da eine Person ist und die braucht Jesus und die soll Christ werden. Und habe ihr dann 5 Sachen aus ihrem Leben gesagt, dieser Person, weil sie bei dem Aufruf, wo ich für sie beten wollte, sie sich nicht gemeldet hat. Und dann dachte ich, naja, der Heilige Geist weiß ja, wer sie ist, was sie braucht, wo sie drinsteckt, was sie hinter sich hat, was für Gedanken sie hat. Und dann kam die Lieferung und dann brach sie zusammen bei dem 5. Punkt und heulte laut, die ganze Gemeinde guckte hin. Und sie fand Jesus. Und das Erlebnis im Gepäck hat dieses Pastoren-Ehepaar in ihrer Gemeinde halt so tief berührt wohl, dass sie da gegenüber sitzen und sagen, Pastor, das möchte ich in meinem Dienst. Das möchte ich. Und ich habe im Geiste gejubelt. Ich sage, ihr seid auf dem besten Weg, weil ihr das möchtet. Ihr kennt eure Armut. Ihr kennt eure Armut. Und damit könnt ihr demütig werden. Und Demütige bekommen neue Gnaden. Aber solange wir denken, dass wir wer sind und etwas hätten und ja auf zurückliegende Dinge greifen könnten und sagen, dies und jenes geschehen und manchmal hat Gott uns ja auch gebraucht. Also ist ja nicht so, dass wir hier ganz im Eisschrank sind, unseren Gemeinden. Dass aber die Zufriedenheit, die damit einkehrt, verhindert unsere Erwartung für die Möglichkeiten, die der Geist Gottes parat hält. Er ist präsent, wo man sich im Namen Jesu versammelt. Und man hat manchmal den Eindruck, dass man den Heiligen Geist ganz schön beknien muss mit unheimlich vielen Liedern oder Kniegebeten, bis er endlich sich bequemt, doch mal dazuzukommen. Aber das kann es nicht sein, denn die Bibel zeigt uns, dass er da ist. Er ist ausgegossen zu Pfingsten auf diese Welt und er ist präsent und will wirken. Also wo sind die Schaltstellen? So, ich habe jetzt ein bisschen geplaudert, aber so war jetzt mein Herz geführt. Ich möchte euch einfach mal auf die Personenschreibung des Heiligen Geistes aufmerksam machen, dass ihr ihn besser kennenlernt. Ich glaube, kennenlernen ist etwas Wichtiges, auch zwischen Menschen. Kennenlernen. Denn wir sollen ja nach Paulus als Christen mit dem Heiligen Geist wandeln. Ja, da denke ich immer an Ludwig den 14. da in Paris und Frankreich und seinen Lustwandelgarten und so weiter. Aber dieser Begriff sagt eigentlich salopp gesprochen, wie sagt man bei Jugendlichen, wir gehen zusammen. Ist doch der Begriff, wenn zwei sich befreundet haben, ne? Wir gehen zusammen. Und das könnte man besser sagen, wir gehen zusammen mit dem Heiligen Geist. Und ihr wisst, eine Beziehung lebt von Aufmerksamkeiten. Wenn sie sich weiterentwickeln will. Und dazu muss man die Person, mit der man gehen möchte, kennenlernen. Und ich glaube nicht, dass es einen 3-Tage-Kurs gibt, der uns den Heiligen Geist bekannt macht. Also das wäre maximal so ein Tagesseminar für Männer, wie tickt die Frau, 3 Tage lang. Und dann wissen wir das, jede Frau ist so einmalig. Ich bin nächste Woche 42 Jahre verheiratet, meine Frau ist mir immer noch ein interessantes Mysterium. Auch in ihrer momentanen Schwachheit, so kernig, so besonders, so einmalig. Und ich glaube, dass es die Liebe ist, die mich so interessiert sein lässt an ihr. So, und da sind wir eigentlich schon am Puls. Wie viel Interesse haben wir am Heiligen Geist? Geht es hier um pfingstliche Alibi-Dinge? Wir können in Zungen reden. Ach, endlich haben wir das von ihm. Und dann nehmen wir die Gabe und leben sie nach Gutdünken. Oder wir haben ab und zu mal eine Prophetie in der Gemeinde, die so vage gesprochen und allgemein, dass sich doch allerhand drin wiederfinden können. Erinnert mich so manches auch ein bisschen an Horoskope, die sind auch immer so allgemein, das ist ja die Andacht der Heiden. Die lesen dann auch, da fühlt sich dann auch jeder irgendwo angesprochen. Der Heilige Geist ist absolut persönlich, wir sind keine Nummer bei ihm. Und er ist hier bei Jesus auch als Parakletos, als Tröster zuerst formuliert worden, was uns ja zeigt, dass das Leben, wenn man Jesus nachfolgt, eine Menge Fleisch töten will in uns, Natürliches wegnehmen will, damit das Geistliche in uns hervorkommt. Wir haben also mit dem Einlassen, mit dem Heiligen Geist, nicht nur den Bereich der übernatürlichen Kräfte und Fähigkeiten, um anderen Menschen damit zu dienen, sondern wir haben mit seiner Führung und seiner Person auch einen Investor in unser Leben und einen Umgestalter, der uns verändert. Aber so wie Jesus es möchte. Den Auftrag, dass der Jesus in uns Gestalt gewinnt. Das ist sein großer Job. Wenn wir den Heiligen Geist als, sagen wir mal, zusätzlichen Bankaccount nutzen wollen, dass wir auch noch da spirituelle Substanz haben und so, dann rahmen wir uns so unser Verständnis von Gemeinde. Aber Jesus sagt eindeutig, es geht bei der Sendung des Heiligen Geistes um Leitung. Und er sagte, ich habe euch geleitet, ihr lieben Jünger, aber jetzt gehe ich weg, damit er kommt. Und ich bin froh für euch, dass er kommt, denn er wird euch jetzt auch leiten. Er wird euch leiten. macht das so genial, Jesus. Und man sieht ja, wie Jesus seine Jünger geleitet hat. Da war ja jetzt nie irgendwie eine demokratische Mitgliederversammlung. Wer ist dafür, dass wir nach links gehen oder nach rechts gehen oder hier zwei Tage rasten? Ja, ich sage ja, wir sind in unserem Bildungssystem aspirituell erzogen, sehr materialistisch, sind auf diesseits und was vor Augen ist, natürlich noch forschungsinteressiert, aber letztendlich muss es auch Kapital bringen und damit auch Wohlstand. Muss das nicht wiederholen, aber da kommen wir her. Und dazu noch, die Masse hat Recht, Demokratie. Die Masse hat Recht. Da stecken wir drin. Und da rauszukommen, geht eigentlich nur durch Querschüsse des Heiligen Geistes. All das, was uns da nimmt. Die Bibel zeigt das. Selbst also Paulus, der ja nur ein Intellektueller war, sagte, also die Weisheit dieser Welt ist mir wie Kot. Es gibt noch ein anderes Wort dafür. Aber das ist schon ein drastischer Satz. Oder der große König Salomo, verlasst euch nicht auf euren Verstand, vertraut von ganzem Herzen eurem Gott. Er schießt quasi das ab, was wir durch Wissen, Fleiß und Disziplin letztendlich uns angeeignet haben und ja auch in dieser Gesellschaft als Wert geehrt wird. Wer viel Wissen hat, hat auch Macht und wird oft auch gut bezahlt und wird entsprechend in Position gebracht und. Aber diese natürlichen Dinge sind alle, der natürliche Mensch ist gegen das, was des Geistes ist. Und damit stoße ich euch oder den einen oder anderen richtig vorm Kopf mit diesem Einstieg. Kennen wir den Heiligen Geist oder kennen wir nur unser Auto, um bei diesem Einstiegshumorbeitrag zu sein? Lasst mich euch in Erinnerung rufen, was ihr schon von ihm wisst, dass er eben kein irgendetwas ist, sondern dass er eine Person ist. So wie Jesus eine Person war in Menschengestalt, ist der Heilige Geist mit der spirituellen Dimension eine Person, die auf dieser Erde ist. Ich wage zu sagen, er ist die wertvollste Person auf dieser Erde. Und jetzt sitzt du da, du weißt, dass du Christ bist, du weißt, dass du Jesus nachfolgen solltest und du kennst deine Schwächen in der Nachfolge Jesu. Und ich weiß nicht, wie du dir das alles so hindichtest, deine eigene Biografie, hinfallen, aufstehen, immer nur Jesus nach, mag sein. Aber richtig glücklich wirst du dadurch nicht, weil es immer wieder deine Kraft ist, deine Überzeugung, deine Entscheidung, die dich aufrichtet und nicht die spirituellen Fähigkeiten, die der Heilige Geist hätte, in dir eine Kraft aufzubauen, die dich selbst zum Märtyrer werden lassen könnte, weil du keine Entscheidungskraft in dir trägst, sondern eine spirituell gewirkte Gewissheit geschenkt bekommen hast. Und die Glaubenskraft, die ja ein Werk des Geistes ist, verbunden mit dem Wort Gottes, ist ein Wissen von Dingen, die man noch nicht sieht, ein Überzeugtsein, dass es schon ist. Und diese Dimension, die verlässt unsere drei Dimensionen der Höhe, Tiefe und Weite. Wir sind hier jetzt in einer Dimension, die man uns in unserem Schulsystem nicht beigebracht hat. Und auch wir in den Gemeinden müssen uns mit so viel im Diesseitigen herumschlagen und beschäftigen, dass das Spirituelle recht schnell in die linke Ecke kommt oder auf eine Traditionsfloske reduziert wird. Klingt jetzt alles ein bisschen hart, ist vielleicht auch überspitzt, aber hier muss jemand sitzen, der das so mal hört. Der Heilige Geist hat also Kennzeichen einer Person. Ich weiß nicht, ob ihr vor Jahren diese Diskussion in unseren Kirchengemeinden mitbekommen habt. Das ging ja auch in die Vereinigung evangelischer Freikirchen, kann ich mich erinnern, als ich da im Vorstand war, die Zeit. Kann man zum Heiligen Geist beten? Das war die Gretchenfrage. Und wo steht das in der Bibel? So, und jetzt muss geliefert werden. Ja, warum steht denn in der Bibel nicht, dass man zum Heiligen Geist beten soll? Es gibt tatsächlich keinen Satz. weil er die Quelle der Heiligen Schrift ist. Und Jesus hat dem Heiligen Geist gesagt, er wird kommen und mich verherrlichen. Und natürlich auch den Vater. Die Dreieinigkeit Gottes ist für manche schwer zu verstehen. Und man denkt, wenn man da den Vater zu viel anbetet, dass Jesus eifersüchtig ist. Und die neokarismatischen Christen, die fangen da jetzt mit dem Heiligen Geist an, da ist eindeutig eine weniger Beachtung von Jesus und dem Vater zu vermuten. Und wie kann man das, das geht schief, diese einseitige Zuwendung mit dem Heiligen Geist. Also es gab da eine Fülle an Spannung. Hintergrund dieser Diskussion ist eigentlich so einfach zu klären. Jegliche Schrift ist eingegeben durch den Geist Gottes, sagt der Apostel Paulus. Und wenn wir mal die Bibel anschauen, da wo sie biografisch geschrieben ist, als Jesus sich taufen lässt, äußert sich der Vater im Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, den hört. Und macht Folgendes deutlich. Danke, ich habe da so ein paar Erkältungsreste da bei mir, die sich manchmal bemerkbar machen. Und Jesus sagt dann und ehrt den Vater und sagt, ich habe euch nichts gesagt, außer das, was der Vater mir zuvor gesagt hat. Und so hat man den Eindruck, also die ehren sich gegenseitig. Und jetzt kommt Jesus, und wir haben den Text gelesen, Johannes 16, und sagt, es ist besser für euch, ihr lieben Jünger, dass ich abhaue, damit er kommt. Und jetzt fängt die Ehrung des Heiligen Geistes durch den an, den wir so lieben, Jesus. Die drei ehren sich gegenseitig. Wenn du mit dem Heiligen Geist Kontakt aufnimmst, du sollst ja mit ihm wandeln, unterwegs sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, mit jemandem zu gehen und nicht mit ihm zu reden. Er ist Gott. Er ist gegenwärtiger Gott. Und die Bibel zeigt uns eigentlich, dass dieser Umgang mit dem Heiligen Geist in der Erweckungsgeschichte sehr natürlich war und dass er ein Lenker war und natürlich immer einer, der Christus groß gemacht hat. Das ist seine Aufgabe. Aber er soll sich auch um uns kümmern. Und so haben wir über seine Person viele Hinweise in der Heiligen Schrift. Ich möchte euch mal ein paar geben. Er hat das Wissen, er hat Gefühl und er hat Willenskraft. Man weiß aus der Psychologie, dass die Psyche des Menschen genau diese Kräfte beinhaltet. Die Fähigkeit zu denken, also Wissen anzusammeln, die Fähigkeit zu fühlen, fröhlich wie auch traurig, die Fähigkeit etwas zu wollen. Und man spricht von psychischer Erkrankung, wenn einer im Wissensbereich blass wird, sein Wissen durcheinander kommt. Früher hat man den Begriff Irrer gesagt, der in seinem Intellekt verwirrt ist. Oder wir wissen, wenn einer einseitig fühlt, nur traurige Gedanken, dann ist die Diagnose Depression. Oder wenn einer in seiner Willenskraft gute Dinge zu tun erlahmt und hat nur noch Willenskräfte für Hass und Zorn, dann sprechen wir von psychischen Erkrankungen. Ich will nur deutlich machen, die Psyche ist doch Garant, dass wir es mit einer Person zu tun haben. Du kannst fühlen, du kannst etwas lernen, du kannst Wissen weitergeben und vor allen Dingen auch, du kannst etwas wollen, du kannst etwas bewegen. Und jetzt ist die Frage, du als Person, hast das in dir, hoffentlich in einem guten Zustand, und wir lesen in der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist auch diese Persönlichkeitsmerkmale in sich trägt. 1. Korinther 2, Vers 11. Ich erzähle euch gerade das Auto mit dem kleinen Kratzer. Aber hier für den Heiligen Geist. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist? Der Heilige Geist ist also derjenige, der Wissen in sich trägt über uns, über dich. Mich hat das mal vor vielen Jahren, als ich das erste Mal in Südafrika war, sehr beeindruckt, als ich dort im Flughafen von einem Ehepaar gebracht wurde. Wir saßen dann noch vor dem Sicherheitscheck und haben noch einen Kaffee zusammen getrunken. Und der Mann, der war wirklich prophetisch, denn er sprach plötzlich eine Dame an, die in einem Nachbartisch saß und sagte: Es tut mir so leid für Sie, dass Ihr Sohn gestorben ist, aber ich könnte Ihnen einen Trost geben. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Und die Frau, die war ihm vollkommen fremd, sagte: Kennen wir uns? Was wissen Sie über mich? Er sagt: Nein, ich kenne Sie nicht, aber der gute Geist Gottes, der kennt Sie. Setzen Sie sich doch zu uns. Und sie kam zu uns und erzählte, dass sie gerade im Trauerjahr ist, weil ihr Sohn mit dem Auto durch einen Unfall verstorben ist, und fand da bei uns am Tisch zum Glauben an Jesus und bekam diesen himmlischen Trost. Der Heilige Geist weiß. Ihr lieben Leute, Christen haben ja einen Gemeinschaftsauftrag. Sind uns die Mitmenschen nicht oft ein Rätsel? Wir kriegen nicht raus, wie die ticken, wie die wirklich ticken. Wir benehmen uns mit einem Satz, den wir gar nicht negativ meinten, so trennend, dass der andere überreagiert. Wo ist der Schlüssel zum Herzen unserer Mitmenschen? Er weiß, was im Menschen los ist und wo er abzuholen ist. 1. Korinther 12, 11, er hat Willenskräfte. Denn der Heilige Geist teilt aus die Gaben, wie er will. Da haben wir ganz klar den Begriff. Und er hat auch Verstand, hat Sinn, hat Gedanken. Der aber die Herzen erforscht, Römer 8, 27, weiß, was der Sinn des Geistes des Menschen ist, denn er verwendet sich dem Heiligen Geist gemäß für Heilige Gottes. Also er verwendet sich für die Heiligen gottgemäß, so heißt es wortwörtlich. So, er ist jemand, der Fähigkeiten trägt, wie eine Person, wie wir es selber erleben und als mit den Mitmenschen erfahren. Er hat die Fähigkeit zu lieben, auch das zeichnet eine Person aus. Römer 15, 30 heißt es, denn durch die Liebe des Heiligen Geistes sind wir aufgefordert, in den Gebeten füreinander einzustehen. Wir merken hier, der Heilige Geist ist nicht irgendjemand, ist nicht irgendeine Energie oder eine Kraft, die wir zu suchen haben, sondern eine Person. Es geht nicht beim Heiligen Geist um seine Wunderkraft, sondern um seine Person zuallererst. Ob du mit ihm unterwegs sein willst, ob er dich in die Wahrheit reinführen kann. Wenn du die Bibel aufschlägst und liest, ob es in Fleisch und Blut bei dir übergegangen ist, zu sagen: Hilf mir, Heiliger Geist, zu verstehen, was mein Herr Jesus jetzt zu mir reden möchte, in dieser Stunde, in dieser Situation. Ich habe jedenfalls bis zum heutigen Tage sehr, sehr schöne und tiefgreifende und hilfreiche Erlebnisse gemacht, in der Kommunikation zum Heiligen Geist mit ihm zu gehen. Ich habe nie das bekommen, was ich wollte von mir aus, aber das, was ich haben sollte von Gott, das habe ich bekommen. Und das ist ein anderes Level. Wie soll ich das sagen? Ist einfach nicht typisch menschlich, sondern tendenziell geistlich, göttlich. Und das ist das große Ziel, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Denn Jesus wurde sehr angefeindet, wie er damals gelebt hat, wie er gedacht hat, was er für Ziele hatte, und weil er eben göttlich war. Zwar im Mensch, in Gestalt, aber er war göttlich. Als die Leute ihn zum König machen wollten, als er das Brot vermehrte, haut er ab. Andere würden sagen: Jetzt die Chance. Über 30%. Martin Schulz, entschuldigt, das erinnert mich gerade. So, oh, wenn ich Bundeskanzler bin. So, wir gehen dann voll rein ins Rampenlicht, weil da so ein Aufwind ist. Aber Jesus haut ab, nutzt den Aufwind nicht, um seine Person größer werden zu lassen, weil er ein anderes geistliches Ziel hat. Denn seine eigene Bestimmung war, noch nicht König zu sein in Israel, sondern ans Kreuz zu gehen. Und die kleinen Wunder mit dem Wasser zu Wein und Brot vermehren, das ist Peanuts aus der Welt, aus der er kommt. Das ist Kleinkram. Seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich schön. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, ihn zu erkennen, mit ihm unterwegs zu sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Herr, der hier aufblitzt, markierte eigentlich ein Vorbild, dass wenn man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, muss man bereit sein, auch einen unteren Weg zu gehen, auch einen schweren Weg zu gehen. Denn wie oft hat man Jesus gefangen nehmen wollen oder beiseite bringen wollen, mundtot machen wollen und manches mehr. Dass der Heilige Geist kennenzulernen ist, ist Auftrag des Apostel Paulus mit all seinen Briefen an die Gemeinden. Ich gebe euch mal eine Kostprobe. Heiliger Geist, Thema Epheser 4,30. Und, ihr lieben Christen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Bitte schön, wir sind immer noch bei der Personenfrage. Wen kann man bitte schön betrüben? Eine Person. Kennen wir aus dem menschlichen Miteinander. Und jetzt sagt uns Paulus, dass wir auch den Heiligen Geist betrüben können. Was betrübt ihn? Nun, im Kontext heißt es hier Geschrei, wenn man sich im Elternhaus gegenseitig ankeift, obwohl man Christ ist. Dieser Stress, den die Menschen sich im Gegenseitigen bekämpfen und behaupten und besser wissen und Recht haben wollen, das, was da sich so hochschaukelt an negative Energie, betrübt den Heiligen Geist, der den Auftrag hat, mit uns unterwegs zu sein. Er ist quasi auf Standby. Ich glaube, dass viel mehr Dinge ihn betrüben, aber hier im Kontext muss ich korrekterweise als Bibellehrer das dann so bringen, wie es da steht. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung seien von euch weggetan, samt aller Formen der Bosheit. Denn das betrübt den Heiligen Geist. Das muss man wissen. Man muss wissen, wenn man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, was er mag und was er nicht mag. Ihr wisst, wenn ihr wirklich jemanden liebt, achtet ihr darauf, dass ihr ihn nicht betrübt, weil ihr wisst, dass ihr ihm auch seine Laune verderbt und er dann vielleicht böse zurückreagiert. Das macht der Heilige Geist nicht. Er zieht sich lediglich höflich zurück. Und sagt, also hier wird gestritten, hier möchte ich jetzt nicht länger sein, weil da, wo ich herkomme, wird nicht gestritten, da regiert der Friedefürst. Übernatürlich leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Da würde ich zuallererst wirklich von der Aurakraft reden wollen des Heiligen Geistes. Gar nicht mal von dem, was er alles kann, um Dynamio, um Kräfte freizusetzen und Dinge zu verändern, sondern hier würde ich ansetzen, ihn als Person, dir bekannt machen, dich auch fragen, gleich hier nach der ersten Einheit, willst du wirklich mit dem zusammen? Willst du wirklich dich aufs Übernatürliche einlassen? Willst du ein Ja geben, dass das zerschossen wird, was du bisher gesammelt hast? Worauf du stolz bist, und da dankbar sagen wir ja als Christen, wir wissen ja, uns auszudrücken. Wir denken an der Apostelgeschichte 5,9, an Ananias und Sapphira. Ihr kennt die Geschichte und will sie trotzdem sagen, weil sie alltagstauglich ist. Es geht letztendlich um Ehre in der Gemeinde. Christen sollten in einer Gemeinde sein. Das sind die zwei schönsten Sozialgeschenke, die Jesus hinterlassen hat und Gott uns gegeben hat. Die Ehe mit der Chance auf Familie und das zweite ist die Gemeinde. Und er hat das gestartet mit Israel im Alten Testament und hat es dann fortgesetzt in den Heiden, unter den Heiden, mit den Heidenchristen. Und beides wackelt ja zurzeit. Ich mache ja seit 27 Jahren Single-Arbeit. Ich weiß nicht, wie lange die immer noch dahin kommen. Jedenfalls lebt das Ding immer noch. Ich staune. Letztes Mal waren wir über 100 Leute. Und zwei Drittel findet ja binnen zwei Jahren einen Ehepartner. Es ist eigentlich so ein Auflöseding. Aber ich mache das seit 27 Jahren, müsst ihr euch mal vorstellen. Und ich sehe, also die Entfremdung von der Partnerschaft, von der Ehe, die Unfähigkeit, sein Herz zu verschenken. Und sehe das parallel, dass der Christ innerhalb seiner Gemeinde nicht mehr so warm läuft, wie man das eigentlich in Apostelgeschichte 2, 3 und 4 liest. Ein Herz und eine Seele. Das heißt, die Gemeinde droht, Organisation zu werden, Verein zu werden, wo man, naja, menschlich schon Hilfe bekommt, dies und das und jenes. Aber die eigentlichen Kräfte, die Gott, der Schöpfer dieser Beziehungsgeschenke hinterlassen hat, die treffen nicht, erobern nicht mehr das ganze Herz der Leute. So setze ich mich für die Reformation der Herzen zur Ehe ein. Und ich setze mich für die Reformation der Herzen für Gemeinde Jesu ein. Und beides ist nur mit dem Heiligen Geist Gottes möglich. Denn er präsentiert die Liebe Gottes. Wenn er betrübt wird und er sich zurückziehen muss, ja, von einer ganzen Gesellschaft, die nicht mehr nach ihm fragt, obwohl sie 1000 Jahre christliche Wurzeln hat, dann erkaltet die Liebe. Denn Gott ist Liebe. Es ursprungt von Liebe, zieht sich Gott zurück, lässt Liebe nach bei den Menschen. Das ist ganz normal. Obwohl dieser Gott alle Menschen liebt und für alle Menschen in dieser Welt seinen Sohn geopfert hat, so sehr liebte Gott diese Welt. Ich sehe sein Wirken weit über die Gemeinde Jesu hinaus. Ich sehe seine Liebe zu Atheisten, ich sehe seine Liebe zu Buddhisten und so weiter. Ich sehe, wie er sie kontakten will, wie er auf sich aufmerksam macht, der eigentlich auch durch die Schöpfung schon seine Existenz beweist, will auch durch Liebe unter Menschen seine Existenz beweisen. Und so gibt es glückliche Ehen unter Atheisten, es gibt glückliche, Gott verschenkt seine Liebe, er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte und er lässt es regnen über Gute und Böse. Das ist ein weites Wirken des Heiligen Geistes, aber wir sind tatsächlich in dieser außergewöhnlichen Position, dass wir bevorzugt an das Herz Jesu durch den Heiligen Geist gebracht werden können, sodass wir mit Jesus und seinem Plan verschmelzen und aus Liebe anfangen, unsere eigenen Ich-Wünsche zu begraben. Ich weiß, das ist nicht schön, aber ich erinnere mich an die vielen Traugespräche, die ich immer hatte, bevor ich ein Pärchen traute. Meine Zeit, ich habe die immer beim ersten Gespräch versucht, auseinanderzukriegen. Ich wollte sehen, wie doll ist das denn schon mit der Liebe? Ich habe der Braut beschrieben, wie furchtbar Männer sein können. Und dem Bräutigam beschrieben, was Frauen sich alles einfallen lassen können. So wie manche Atheisten sagen, ach, die Kirche mit all ihren Fehlern und so weiter. Versteht ihr? Da sind auseinandertreibende Kräfte und Liebe springt darüber weg. Wahre Liebe. Und dann ist man auch froh, dass man segnen kann als Pastor und den Leuten in dem Wort Gottes gemäß ihnen die Begleitung des Segens zusprechen kann. So sind wir also eingeladen, als Gemeinde das Geheimnis des Zusammenhalts zu finden, welches der Heilige Geist ist. Das sehe ich jedenfalls in Apostelgeschichte 2 bis 4. Wenn der Heilige Geist da ist, ist es übernatürlich, dass eine Gemeinde, die bunt ist wie sonst was, jetzt auch durch die Öffnung der europäischen Grenze sind wir ja durchgemixt. Wir haben, glaube ich, 34 Nationen bei uns in der Tosteder Gemeinde. Also, dass der Heilige Geist, wenn er da ist, ein Herz und eine Seele. Die Griechen wie die Juden. Das war noch vor Apostelgeschichte 6. Ein Herz und eine Seele. Nicht mal das Nationale hatte mehr Kraft für das Separate. Der Heilige Geist überspringt das alles. Kein Unterschied mehr zwischen dem einfachen Hilfsarbeiter und dem Akademiker. Dem wirklich Armen und dem überaus Reichen. Ein Herz und eine Seele. Das ist Himmel auf Erden. Das ist übernatürlich. Das ist übernatürlich. Und geschieht dort, wo man den Heiligen Geist will, wünscht, sucht, bereit ist, ihn kennenzulernen, mit ihm kontaktet und ihm die Ehre erweist, die uns allein voranbringen kann. Nämlich Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Eins meiner gravierendsten Beispiele aus dem Alltagsgeschehen eines Kirchenvorstandes, sage ich mal, war, als wir in einer Glaubensphase ein 6-Millionen-Projekt bauten. Und wir hatten vorher über Jahre mühsam einen Kindergarten aufgebaut, der ziemlich ins Geld ging, weil wir keinerlei Zuschüsse kriegten. Und dann kam unser Kassierer, trommelte uns zusammen und sagte, also wir haben so und so viel offene Rechnung, das geht so nicht weiter. Er drohte also vom Kassiereramt abzutreten und wir müssen den Kindergarten schließen. Das war sein klares Statement. Er hat uns 2 Stunden lang die Zahlen vorgelegt und wir wussten, mathematisch hat er recht. So, da sitzen wir 7 Leiter der Gemeinde und haben diese Fakten auf dem Tisch. Und jetzt sind wir eigentlich geschult, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Stimmt's? Man erwartet, dass Leiterschaft mit Vernunft an Entscheidungen rangeht. Aber es gibt neben der Bildungsvernunft auch noch die geistliche Vernunft. Und die trieb mich. Weil der eine sagt, der Kassierer sagt, also bitte jetzt zur Abstimmung. Ich sage eine Sache nur. Ich möchte, dass ihr jetzt mal 2 Minuten Ruhe und Stille habt. Hier ist ein Zettel, jeder ein Zettel und ein Stift. Und ihr fragt den Heiligen Geist, ob wir den Kindergarten schließen sollen oder nicht. Ja, brauchst du schreiben, wenn du hörst, er soll geschlossen werden. Oder der Meinung bist, dass er geschlossen werden soll. Nein bedeutet, er wird nicht geschlossen. Wir gehen weiter in das Risiko der Finanzen rein, mit Gott. Nach 2 Minuten Stille habe ich gesehen, hat jeder da was notiert. Ich sage, bitte umgekehrt in die Tischmitte schicken, schieben euren Zettel. Und dann machten wir den Zettel auf. Nein, nicht schließen. Nein, 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 nein. 7-mal nein. Gegen 2 Stunden Vernunft, Fakten, Zahlen, Schulbildung und allem, Mathematik, EV-Rechte, wohlwissend, was das bedeutet. Man ist ja auch privat haftbar, wenn man Unsinn treibt mit den EV-Geldern. Und dann gucken wir uns groß an und sagen, welcher Führung wollen wir folgen? Und der Kassierer sagt, das ist doch deutlich, der Führung des Geistes Jesu. Das ist übernatürlich. Nach 2 Stunden Argumentation von mir hören wir alle vom Heiligen Geist. Wisst ihr, das ist Ehre. Dass 3 Monate später der Oberbürgermeister zu uns kam und sagt, es gibt in Hannover Landesregierung für Niedersachsen neues Gesetz, da muss jede Kommune, die so und so viel Einwohner hat, so und so viel Kindergartenplätze aufweisen. Herr Elze, wir würden gerne Ihre mitzählen und würden die dann in Zukunft voll finanzieren. Das haben wir natürlich nicht gesehen, 3 Monate vorher. Wir haben was anderes gesehen, die Realität. So sind wir also 3 Monate in einer schweren Phase gewesen. Das war die Realität. Wo ist die Hilfe Gottes? Und Gott hat ein Recht, uns zu prüfen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Stimmt's? Gott hat ein Recht, uns zu prüfen. Die Beziehung mit dem Heiligen Geist ist also ein Dauerauftrag, den man nicht in einem Seminar kurz regelt oder entsprechend klären kann. Aber mit dieser Frage schicke ich euch in diese Pause, die jetzt, glaube ich, ansteht. Heiliger Geist, Charismen, übernatürliche Gaben, Krankenheilung, Prophetie und so weiter und Kraftwirkung und auf Wasser gehen können und Wasser zu Wein machen und das ganze Hyperprogramm. Das schieben wir erstmal beiseite. Willst du den Heiligen Geist in deinem Leben haben und lernen, ihn kennenzulernen, um ihn noch mehr zu ehren, als du es im Moment hast? Das ist die Frage, die ich dir jetzt mitgebe in die Pause. Sprecht mal darüber, vielleicht könnt ihr euch gegenseitig noch dienen.